Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Dienstag, den 20. Dezember. Das sind unsere heutigen Themen. Ohne Familienmitglieder in den USA würde die Wirtschaft extrem geschwächt. Die Angst vor Trump in Mexiko ist berechtigt. Ab 2017 müssen die drei Berner Psychiatrien als Unternehmen funktionieren. Massive Sparmaßnahmen und Stellenabbau sind die Folge. Und das Kunstprojekt Transform feierte ein Fest der Begegnung auf dem Loriplatz. Das Holligenquartier im Westen Berns soll belebt werden. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet sie Katrin Hiss.
Rabe Info.
Wir kommen zu den aktuellen Meldungen des Tages, heute von und mit Lydia Huckebrink.
Nach der Todesfahrt eines LKW in Berlin geht die Polizei von einem terroristischen Anschlag aus. Ein Unfall sei ausgeschlossen, bestätigten Ermittler am Morgen. Gestern Abend ist ein Lastwagen in einen Berliner Weihnachtsmarkt gerast und hat mindestens 12 Menschen getötet. Weitere 49 liegen zum Teil schwer verletzt im Krankenhaus. Gegen 20 Uhr fuhr der Wagen auf einer Strecke von 50 bis 80 Metern in die Menschenmenge. Der polnische Beifahrer des Wagens wurde vor Ort erschossen. Unklar ist, ob er Opfer oder Mittäter war. Wie die ARD berichtet, stammt der mutmaßliche Fahrer des LKW aus Pakistan und sei vor einem Jahr nach Deutschland eingereist. Laut Informationen des SRF hat ein Sondereinsatzkommando am Morgen eine Asylunterkunft in Berlin-Tempelhof gestürmt, in der der mutmaßliche Täter gelebt haben soll. Das Tatmotiv ist noch unbekannt. Vor der US-Botschaft in Ankara sind heute Morgen Schüsse gefallen. Die Polizei hat den Schützen festgenommen. Verletzte seien bisher nicht bekannt. Bereits gestern hat ein türkischer Polizist den russischen Botschafter Andrei Karlov erschossen. Das Attentat ereignete sich auf einer Kunstausstellung in Ankara. Moskau stuft die Tat als Terrorakt ein. Russland und die Türkei unterstützen im Syrien-Konflikt unterschiedliche Seiten. Der gestrige Anschlag könnte ein weiterer Rückschlag sein für die bilateralen Beziehungen zwischen beiden Ländern. Auch in Zürich kam es gestern zu einer Schießerei. In einer Moschee nahe des Hauptbahnhofs wurden drei Personen teilweise schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter, ein etwa 30-jähriger Mann, ist auf der Flucht. Gegen 17 Uhr betrat er das Islamzentrum und schoss wahllos auf die Betenden. Informationen zum Motiv sowie zum genauen Tathergang sind bisher nicht bekannt. Der Entschädigungsfonds für die Asbestopfer steht. Die Gewerkschaft Unia spricht von einem Meilenstein bei der Aufarbeitung der größten Wirtschaftskatastrophe der Schweiz. Immer noch erkranken jährlich rund 120 Menschen an den Folgen von Asbest. Personen, die nicht berufsbedingt erkrankten, waren bisher auf sich alleine gestellt. Das soll sich nun ändern mit dem Entschädigungsfonds für Asbestopfer. Katja Siegner von der Gewerkschaft Unia.
Es ist wichtig für die Asbestopfer, aber auch für ihre Angehörigen, dass nun rasche, wirksame Maßnahmen in dieser Bewältigung der Asbesttragödie beschlossen werden. Zum einen sieht ja dieser Fonds Geldleistungen, also finanzielle Unterstützung, vor. Zum anderen aber auch soll auch ein Care-Service eingerichtet werden, der auch Unterstützung, Beratung, Betreuung auf psychosozialer Ebene leistet.
Der Entschädigungsfonds soll mit insgesamt 100 Millionen Franken ausgestattet werden. Bereits zugesagt sind 30 Millionen Franken von Firmen, die Asbest verarbeitet haben, von der Versicherungsbranche und den Bahnunternehmen. Weitere Branchen stehen in Verhandlung. Pauschal abgelehnt haben die kantonalen Gebäudeversicherungen, die indirekt eine Mitverantwortung tragen. Und zum Wetter, morgen Mittwoch Sonne und nur wenige Wolken bei rund 2 Grad plus. Am Donnerstag dann ebenfalls nur leicht bewölkt bei bis zu 4 Grad. Freitag bis Samstag wird es wieder wärmer, das Thermometer steigt auf bis zu 7 Grad, bei dichten Wolkenfeldern, es bleibt jedoch trocken.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Heute in einem Monat ist es soweit. Das wurde gestern vom sogenannten Electoral College bestätigt. Donald Trump übernimmt am 20. Januar das Amt des US-Präsidenten. Die ganze westliche Welt schaut im Moment besorgt auf die USA und fragt sich, was kommt da auf sie zu? Noch größer ist die Nervosität in Mexiko, hat Trump doch im Wahlkampf mehrfach auf den südlichen Nachbar eingedroschen. Einerseits will Donald Trump eine Mauer bauen und Mexiko dafür zahlen lassen, andererseits will er alle Menschen ohne gültige Aufenthaltspapiere zurück in ihre Heimatländer schicken. Betroffen wären Millionen von MexikanerInnen. Philipp Gerber arbeitet für das Hilfswerk Medico International Schweiz im Südwesten Mexikos, in der eher ärmeren Region Oaxaca, die stark von der traditionellen Landwirtschaft abhängig ist. Michael Spahr wollte von ihm wissen, wie groß sind die Sorgen der Lokalbevölkerung in Bezug auf Donald Trump?
Die Mexikaner sind verunsichert, haben natürlich existenzielle Ängste. Also zum Beispiel in Oaxaca leben 3,5 Millionen Oaxaqueños. Und 2 Millionen sind in den USA. Wenn jetzt nur, sagen wir, nur eine halbe Million oder nur eine Million dieser 2 Millionen zurückgehen müssen, dann ist das schon eine unglaubliche, unvorstellbare Belastung für die Lokalgesellschaft hier. Also das ist natürlich ein Horrorszenario. Die Frage ist nun, was geschieht wirklich? Weil Obama hat ja auch schon 3 Millionen Lateinamerikanerinnen und Lateinamerikaner ausgeschafft. Das heißt, das Wahlversprechen von Donald Trump, das hat vorher schon Obama in seiner Amtszeit gehalten, ohne dass er das so versprochen hat. Aber sicher wird es zu einer Verschärfung kommen.
Zwar haben die meisten der über 30 Millionen Menschen in den USA mit mexikanischen Wurzeln den amerikanischen Pass. Doch noch immer leben schätzungsweise 7 Millionen Mexikaner und Mexikanerinnen ohne gültige Aufenthaltspapiere in den USA. Wie in vielen anderen armen Ländern sind die Menschen, die irgendwo in einem reichen Land leben und arbeiten, eine wichtige Geldquelle für die Daheimgebliebenen. Das gilt auch für Mexiko, sagt Philipp Gerber.
Die mexikanische Wirtschaft überlebt dank dem informellen Handel und dank den Migrantengeldern, die ganz massiv ins Land zurückfließen. Das ist die größte sozusagen Importquelle und das ist das wichtigste Cash, das es gibt im Land, eben auch auf dem Land, also in den kleinen Gemeinden etc. Ohne diese Zuschüsse von den Migranten, die gegangen sind in die USA, würde hier wahrscheinlich die Ökonomie wirklich ganz massiv unter Druck kommen, der kleinen Leute vor allem.
Für Philipp Gerber vom Hilfswerk Medico International Schweiz stellt sich jedoch die Frage, inwiefern der Präsident seinen Einfluss in den Städten wirklich geltend machen kann. In den föderalistischen Vereinigten Staaten von Amerika liegt viel Macht bei den lokalen Behörden. Und dort gibt es zum Beispiel immer häufiger sogenannte Urban Citizenship-Projekte, also Möglichkeiten für Menschen ohne Aufenthaltsbewilligung, trotzdem als urbane Bürger und Bürger gewisse Rechte zu haben.
Weil viele Städte in den USA ja ganz explizit beschlossen haben, ihre Bürger und Bürgerinnen nicht nach den Papieren zu fragen. Also 30 Städte in den USA machen das, unter anderem New York. Die Frage ist, ob Trump da wirklich Einfluss nehmen kann auf die Politik der verschiedenen Bundesstaaten oder der Städte, der großen, wo die meisten illegalen Migranten sind.
Viele Städte könnten schlichtweg nicht überleben, wenn plötzlich alle Illegalen weg wären. Trotzdem, die Gefahr ist groß, wenn Donald Trump ernst macht mit seiner Verfolgung von Illegalen. Nicht nur die fehlenden Gelder aus dem Norden wären ein Problem, sondern auch die innenpolitischen Konsequenzen für Mexiko.
Die Verfolgung der zentralamerikanischen Migranten in Mexiko, die ganz massiv ist, das ist ja auch ein Resultat des US-Diktats. Auch der Drogenkrieg hat natürlich viel damit zu tun, dass die USA daran Interessen hatten, dass die Mafia hier bekämpft wird. Und das heißt, es kann sich in diesem Bereich natürlich auch eine Verschärfung ergeben, wenn der Druck aus den USA in diese Richtung geht.
Der wohl bekannteste Angriff Donald Trumps auf seinen mexikanischen Nachbarn war die Ankündigung, eine große Mauer zu bauen und Mexiko dafür zahlen zu lassen. Laut dem Hilfswerk-Mitarbeiter und Mexiko-Kenner Philipp Gerber ist die Ankündigung einer Mauer gar nicht unbedingt das große Problem. Mauern zwischen den USA und Mexiko gäbe es schon genügend. Das Problem jedoch sei die Art und Weise, wie sie finanziert werden soll.
Die Ansage von Trump ist ja, dass er eine Steuer macht auf die Migrantengelder oder dass er sogar die Firmen, die diese Migrantengelder überweisen, Western Union und ähnliche, dass er die schließt, solange die mexikanische Regierung das Geld nicht zahlt für den Bau der Mauer, was in einer modernen Welt mit einem riesigen Bankensystem relativ illusorisch ist, ne? dass man da einfach den Hahn zudrehen kann und so eine Nachbarregierung erpressen kann.
Das heißt, jetzt muss Mexiko mal abwarten, was tatsächlich passiert. Waren es bloß leere Worte oder lässt Donald Trump den Worten wirklich Taten folgen? Das zeigt sich wohl erst in den nächsten 4 Jahren. Sicher ist für die mexikanische Bevölkerung, ist der Regierungswechsel in Washington im Moment kein Geschenk.
Rabe Info.
Der Weg ist frei für die Verselbstständigung der Psychiatriebetriebe, gab die Berner Kantonsregierung gestern bekannt. Ab 2017 müssen die 3 Berner Psychiatrien, die UPD in Bern, das Psychiatriezentrum in Münzigen und die psychiatrischen Dienste Biel-Seeland-Berner Jura, als eigenständige Unternehmen funktionieren. Das heißt, mehr Einnahmen und weniger Kosten und das heißt massive Sparmaßnahmen und Stellenabbau. Personalverbände und Gewerkschaften meinen, man habe einiges erreicht, werde aber wachsam bleiben müssen. Wilma Rall sprach mit Bettina Dauwalder, zuständig fürs Personal im Gesundheitswesen bei der Gewerkschaft VPOD Bern. Sie hat die Privatisierungsverhandlungen in den letzten Jahren eng begleitet.
Per 1. Januar 2017 werden die 3 Berner Psychiatriebetriebe in private Aktiengesellschaften umgewandelt. Ihnen wurde eine Rosskur auferlegt mit Sparmaßnahmen, die vor allem das Personal betreffen. Wie schwierig sind denn die Aussichten?
Die Psychiatrien werden durch die Privatisierung gefordert, weil sie mehr anbieten müssen. Also sie kommen eigentlich in das gleiche Mekano, wie das bei den Spitälern schon so ist. Auf der einen Seite muss man die Kosten im Griff halten, auf der anderen Seite muss man quasi mehr Erträge schaufeln. Es klingt ein bisschen brutal, weil es sich hier um kranke Menschen handelt. Ich muss aber sagen, eigentlich hat das nicht nur mit der Privatisierung zu tun, sondern eine große Rolle spielt dabei vor allem der Rückzug der öffentlichen Hand aus der Finanzierung im Gesundheitswesen. Und auf 2018 soll jetzt TARPSY kommen, also die Einführung der Fallkostenpauschale auch in der Psychiatrie. Und das macht vor allem Druck. Und das ist aber vom KVG national so gewollt. KVG heißt Krankenversicherungsgesetz.
Was genau bedeutet diese Fallpauschale?
Das heißt, es wird prospektiv ein Betrag festgelegt. Also man sagt, ihr bekommt für diese und diese Diagnose so viel Geld. Und wenn die Person zu wenig lang liegt, dann gibt es weniger Geld. Oder wenn sie zu lange liegt, und das ist ja in der Psychiatrie mehrheitlich der Fall, dann eben schmälert sich der Ertrag auch.
Beschlossen hat diese Privatisierung, diese Auslagerung der Psychiatrie der Grosse Rat vor 3 Jahren mit der ganzen Revision des Spitalversorgungsgesetzes. Was verspricht sich der Kanton denn davon, die Psychiatrie auszulagern?
Das Projekt angegangen wurde anhand einer Motion der FDP und die Gesundheits- und Fürsorgekommission, die GSOK, hat das dann aufgenommen und Druck gemacht und es wurde dann tatsächlich mit der Revision des Spitalversorgungsgesetzes verankert, dass das in 3 Jahren passieren soll. Wir vom VPD hätten eigentlich gerne ein Referendum ergriffen, aber das war nicht möglich, weil dieses Projekt auch von Linksgrün praktisch mitgetragen wurde. Es geht immer um dasselbe. Man geht davon aus, dass Spitäler oder Kliniken wie ein Unternehmen geführt werden müssen. Der Kanton will Defizite nicht mehr tragen und dann lagert man aus. Wir haben im Kanton Bern immerhin ein Gesetz, das vorsieht, dass der Kanton die Aktienmehrheit behalten muss. Er hat natürlich 100% der Aktien jetzt und ich sehe in naher Zukunft überhaupt niemand, der sich da in ein Abenteuer stürzen will und Aktien kaufen will. Also diese Aktiengesellschaften gehören vollumfänglich dem Kanton. Und was wir auch haben im Gesetz ist die Bedingung, dass ein Gesamtarbeitsvertrag gilt. Und das Personal ist jetzt diesem Gesamtarbeitsvertrag der Spitäler unterstellt. Und das finde ich eigentlich eine positive Nachricht. Also es gilt von den Arbeitsbedingungen her jetzt in der Psychiatrie das Gleiche wie in den Spitälern. Und das ist erfreulich.
Bettina Dauwalder ist Gewerkschaftssekretärin beim VPOD Bern, zuständig fürs Personal im Gesundheitswesen.
Rabe Info.
Der Loriplatz gehört nicht zu den schönsten Plätzen in der Stadt Bern. Seit geraumer Zeit wird versucht, der Asphaltwüste Leben einzuhauchen, allerdings mit geringem Erfolg. Nun hat sich eine Gruppe KünstlerInnen der Region zwischen Loriplatz und Europaplatz angenommen. Ziel ist es, herauszufinden, welche Kunst ins holligen Quartier passt und welche Kunst die QuartierbewohnerInnen selbst wählen würden. Nächstes Jahr soll dann nämlich tatsächlich Kunst in Restaurants und Läden rund um den Loriplatz gezeigt werden. Transform nennt sich dieses experimentelle Projekt, welches eine breite Öffentlichkeit ansprechen will. Letztes Wochenende hat Transform nun zum Fest auf dem Loriplatz geladen. Geboten wurden Lesungen, Videoinstallationen und Konzerte. Gisela Feutz hat sich vor Ort ein Bild gemacht.
Grüß dich! Wohnt ihr hier im Quartier?
Nein, überhaupt nicht. Einfach neugierig, ich will Schott fahren.
Und was täuscht dich?
Ja, ich weiß schon nicht. Ich bin einfach auch ein bisschen kritisch so mit solchen Sachen.
Also wie kritisch?
Ja, dass man aber nicht weiss, ob es Kunst ist oder Sozialarbeit.
Es sind nur ein paar wenige Leute, welche sich an diesem kalten und nebligen Samstagnachmittag auf dem Loriplatz einfinden, wo die Gruppe Transform doch eigentlich die Quartierbevölkerung kennenlernen möchte. Und tatsächlich ist auf den ersten Blick nicht wirklich klar, ob die Gruppe von Kunstschaffenden hier nun Kunst betreibt oder eben Sozialarbeit. Das sei genau ein elementarer Bestandteil von Transform, erklärt Franz Krenbühl, welcher die interdisziplinäre Versuchsanordnung vor 6 Jahren zusammen mit Schauspielerin Sibylle Heiniger ins Leben gerufen hat.
Ich glaube, jetzt muss man sich bei Transform grundsätzlich fragen, was bedeutet eigentlich Kunst? Man kann natürlich Kunst wirklich im Kleinen suchen und sagen, ja, wenn jemand, Nicolette Kretz, war in der AS-Bar und hat kurze Texte geschrieben, dann kann man sagen, ja, okay, Kunst ist jetzt, sind die kurzen Texte, ist Literatur. Aber ich glaube, man kann und vor allem man muss, glaube ich, das Projekt auch grösser verstehen und sagen, ja, Kunst hat ja viel mit sozialem Austausch zu tun, hat damit zu tun, irgendwie Leute irgendwie zu bewegen, mit Leuten in Kontakt zu kommen und Diskussionen zu führen. Und wenn man es auf dieser Ebene versteht, was Kunst ist, dann merke ich, es hat wahnsinnig viel mehr mit Kunst zu tun. Und das ganze Projekt hat eigentlich funktioniert irgendwie als Kunstprojekt. Das habe ich nämlich versucht, sich kritische Gedanken darüber zu machen, was, denke, was Zusammenkommen bedeutet, was sozialer Austausch irgendwie auch bedeutet.
Sagt der bildende Künstler und Mitinitiator von Transform, Franz Krenbühl. Anwohner und Anwohnerinnen sollen also aus den Häusern gelockt und kennengelernt werden. Und wie viele Leute aus dem Quartier sind dem Aufruf denn tatsächlich gefolgt?
Das ist schwer einzuschätzen, wer wirklich von da war und wer nicht. Ich glaube, es hat viele Leute gehabt, die vorbeigelaufen sind und die ein bisschen schauen, was da ist und mal einen Flyer mitgenommen haben. Aber wir haben gefunden, das ist auch schon ein Anfang. Also, dass sie auch mal sehen, wir sind jetzt da und es ist etwas, wo man sich beteiligen kann und wo irgendwie sagt, hey, es ist ein Angebot, kommt doch vorbei auf den Punsch. Und ich glaube, das hat schon mal, ja, hat schon mal ein bisschen funktioniert. Aber wahnsinnig viele vom Quartier sind noch nicht gekommen, das muss man auch sagen. Aber für uns ist natürlich auch eine grosse Frage, wie erreichen wir die Leute? Und das ist wie so ein Versuch neben vielen, wo wir am Ausprobieren sind. Also zu sagen, bringt es das, dass man sagt, man macht das Fest und man lässt die Leute ein? Oder ist es vielleicht erfolgreicher, überall zu rufen? Oder ist es erfolgreicher, Flyer reinzustecken? Oder ist es erfolgreicher, vor dem Kopf die Leute einfach anzuschnurren?
Sagt Schauspielerin Julia Henny. Am Abend hat sich auf dem Loriplatz Nick Porsche mit seiner Gitarre eingerichtet. An die 40 Leute sind anwesend, trinken heißen Sirup mit Schnaps und lauschen den Klängen des Billenmusikers.
Bist du aus dem Quartier?
Ja, ich wohne ganz in der Nähe.
Und hast du gewusst, dass das hier passiert?
Ja, es tönt bis zu uns rauf.
Und ist gut, bist du zufrieden?
Absolut, es dürfte mehr laufen, vielleicht ein bisschen, weil es ein bisschen wärmer ist. Jetzt ist schon gerade ein bisschen Grenze für solche Konzerte mit dem Nebel und der Temperatur.
Die Damen und Herren wollen ja Kunst ins Quartier bringen. Hast du mitbekommen von diesem Transform-Projekt?
Nein, eigentlich nicht. Ah, nicht gross.
Es geht noch ein bisschen weiter. Das Transform-Team spielt noch ein paar Songs ab. Es gibt immer noch warmen Punsch. Bleibt doch noch ein bisschen. Es ist sehr kalt, aber es ist auch sehr cool, jetzt draußen zu sein.
Cool im wahrsten Sinn vom Wort, ja, absolut. Das ist das Motto von heute Abend. Cool und kalt und kalt und cool, es passt irgendwie.
Die 6. Reihe von Transform soll nächstes Jahr in der Region Holligen und Außerholligen über die Bühne gehen. Falls ihr selbst mitbestimmen möchtet, welche Art von Kunst in den Quartieren gezeigt werden soll, unter www.transform.bz gibt's alle Infos dazu.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Dienstag, den 20. Dezember. Auf der Webseite rabe.ch gibt's Podcasts, alle Infosendungen zum Nachhören, sowie Videos, Fotos und weiterführende Links. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt's morgen wieder, wie immer, um 11. Beigetragen zum heutigen Info haben Lydia Huckebrink, Michael Spahr, Wilma Rall und Gisela Feutz. Am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Hiss. Merci fürs Zuhören. Habt einen guten Tag.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.